Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der achten abschließenden Folge aus Axel Hackes Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Gestern hat der Autor von Werner Fink erzählt, dem Kabarettisten und Mitbegründer der Kabarettbühne Die Katakombe. Er wurde von den Nazis verboten, drangsaliert und verhaftet, weil ihnen, so Hacke, seine unzerstörbare, prinzipielle Heiterkeit unerträglich war. Das finstere Sehen, es annehmen und ihm gerade dadurch trotzen, das ist der Weg. Aus eigener Kraft ihm einfach nicht erlauben, uns zu beherrschen. Leicht ist das nicht. Schon die antiken Philosophen Plutarch und Seneca haben dieses Thema behandelt, eine Konstante der Menschheit bis heute. Hören Sie noch einmal Axel Hacke mit dem Schluss seines Essays.
Vor einer Weile war ich zu einer sehr schönen und dank der Gastgeberin und vieler Gäste sehr lustigen Party in München eingeladen, bei der es einen Dresscode gab. Er hieß kurz und bündig Halston. Roy Halston war ein amerikanischer Modedesigner, dessen Karriere ihren Höhepunkt in den 60er und 70er Jahren hatte. Jacqueline Kennedy trug 1961 bei der Amtseinführung ihres Mannes einen Hut, den Halston entworfen hatte. Sein Stil war elegant und minimalistisch. Lange, schmale Kleider, seidene Hosenanzüge, Wildlederkaftane. Bianca Jagger, Lauren Bacall, Liza Minnelli trugen Halston. Mit Andy Warhol war er befreundet. Ich zog mir eine schwarze Hose und einen schwarzen Rollkragenpullover an und fiel in meiner Existenzialistenuniform nicht auf. Halston war aber auch für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt, inklusive Drogennutzung aller Art. Mag sein, dass er deswegen auch nur 57 Jahre alt wurde. Bei der Party sah man an einer Wand viele Fotos von ihm. Auf den meisten hatte er eine Zigarette im Mund. Also standen den Partygästen auch Zigaretten zur Verfügung. Jedoch aus Kaugummi. Man sah Leute, die Kaugummi-Zigaretten im Mund hatten, wie Kinder, die Erwachsene spielen. Man raucht ja heute nur selten, ist sich aber gleichzeitig anscheinend bewusst, welchen Verlust man durchs Rauchverbot erlitten hat. Denn Rauchen besteht nicht nur im Inhalieren von, nun ja, eben Rauch. Es ist auch eine Welt des Sich-Verhaltens, der Gestik, des Feuergebens und Feuernehmens, des Einsaugens, Aushauchens, Umwölktseins und sich in Qualm einhüllens. Ich habe in meinem Leben selten geraucht, aber ich habe Raucher viel beneidet um diese Möglichkeiten, die sich mit Kaugummi-Zigaretten leider nicht herstellen lassen. Allerdings komme ich mit dem Neid gut zurecht, vor allem deshalb, weil ich nie Husten habe und frische Luft liebe. Wir leben, wie es der Journalist Jessen beschrieben hat, in Zeiten voller Verbote und Regeln. Manchmal beobachtet man eine Sehnsucht danach, es möge anders sein, und sei es, wenn man elegant gekleidete Menschen mit Kaugummi-Zigaretten im Mund sieht. Irgendwie albern, nicht wahr? Das sollte man nie vergessen, wenn man über Menschen nachdenkt. Wir können echt wahnsinnig albern sein. Denn wo, zum Beispiel, sind Eleganz und Verruchtheit des Rauchens geblieben, wenn Menschen an diesen seltsamen metallenen Rauchgeräten saugen, als hätten sie aus Versehen einen Schwangerschaftstest im Mund? Die Frage ist, was ich mit der Kenntnis dieser Tatsache mache. Mich aufregen oder lächeln? Weiter vorne habe ich geschrieben, der Witz sei immer auch ein Verstoß gegen Regeln, ein Durchbrechen derselben. Tatsächlich hätte mich interessiert, was geschehen wäre, wenn sich jemand auf dieser Party mit Verweis auf den Dresscode eine echte Zigarette angezündet und sie vergnüglich geraucht hätte, drinnen, wo es verboten war. Epikur, der griechische Philosoph, der kein Stoiker war, sondern mit seinen Gedanken und seinem Namen die Schule der Epikureer begründete, den materiellen Freuden des Daseins weit mehr zugeneigt. Epikur also hat gesagt, es gibt auch im kargen Leben ein Maß halten. Wer dies nicht beachtet, erleidet Ähnliches wie derjenige, der in Maßlosigkeit verfällt. Faller zufolge sind wir in einer solchen Welt gelandet. Wir mäßigen uns maßlos, hat er geschrieben. Wir lebten in einem obszönen Exzess des Maßhaltens. Ach, ist das wirklich richtig? Es mag sein, dass unsere Rauchverbote und Sprachregelungen daran erinnern, aber die Ferien auf den Malediven, die Wochenendflüge nach Mallorca, die Grillfeste mit Billigfleisch vom Discounter, sind das nicht auch obszöne Exzesse immer schon gewesen? Ist nicht das ganze Leben der Menschen in der westlichen Welt seit Jahrzehnten ein Exzess? Nur sicher keiner des Maßhaltens. Machen wir also in unserer Zeit nicht immer wieder genau jenen Spagat, den der bei Seneca ratsuchende Serenus beschrieb, schwankend zwischen Schlichtheit und Prunk, Muße und Geschäften, seekrank also? Bloß hat Pfaller natürlich trotzdem recht, wenn er schreibt, dass wir oft das Leben nur als Sparguthaben begreifen, argwöhnisch darauf achten, dass einem nichts genommen wird, dass wir nicht mehr das Verschwenderische sehen, das zu ihm gehört, dass wir es nicht als Gabe und Geschenk kultivieren, von dem man feiernd auch etwas weitergeben muss. Die für unsere Zeit charakteristische Besorgtheit um Leben und Gesundheit zeige, ein Leben, welches das Leben nicht riskieren will, beginnt unweigerlich dem Tod zu gleichen. Und weiter? Man kann nur dann genießen, wenn man den Tod nicht fürchtet und das Leben nicht um jeden Preis festzuhalten versucht. Dem Tod gegenüber gelassen zu sein, ist eine entscheidende Voraussetzung, um überhaupt zu leben. Dies zur vorhin aufgeworfenen Frage. Muss, wer dem Leben mit Heiterkeit begegnen will, zunächst über seine Todesangst nachdenken? Ja, muss. Auch wenn ich mehr als 100 Jahre alt würde, auch wenn die Wissenschaft das Altern eines Tages besiegen würde, ich jedenfalls müsste irgendwann sterben. Das ist das Gesetz unserer Existenz. Und diesem Prinzip gilt es, sich in Würde und Heiterkeit zu beugen. Ich muss mich daran erinnern, dass ich, jedenfalls wenn es darum geht, Heiterkeit in mein Leben zu integrieren, nicht zu streng mit mir selbst sein sollte. Man kann das Schöne am Leben lieben und sich dabei seiner Vergänglichkeit bewusst sein. Michel de Montaigne, der im 16. Jahrhundert lebte und mit seinen Essays als Begründer der Essayistik gilt, bediente sich in seinen Schriften bei verschiedenen philosophischen Schulen der Antike, den Stoikern, den Epikureern, den Skeptikern, ganz nach Belieben. Montaigne stand mitten im Leben, bekam seine Ideen auf Reisen und bei Diskussionen mit Freunden und ließ sich jederzeit leicht von einem einmal eingeschlagenen Pfad abbringen. Er unterzog sich durchaus den geistigen Übungen und den Seelentrainings der Stoiker, die lehrten, man müsse sich das Übel nur immer wieder vorstellen, um dann nicht von ihm überrascht zu werden. Er sagte, ich singe und sage mir beständig vor, alles, was eines Tages geschehen kann, kann noch heute geschehen. Epiktet hatte geschrieben, beginne mit dem Geringfügigsten. Liebst du ein Glas, so sage dir, ich liebe ein Glas. Zerbricht es, wirst du dich nicht aufregen. Es ist ja nun einmal ein Glas und Gläser können brechen, das ist ihre Natur. So hat er das gemeint. Liebst du dein Kind oder deine Frau, so sage dir, ich liebe einen Menschen. Stirbt er, so wirst du nicht aus der Fassung geraten. Mir hat diese Gedankenübung oft geholfen, vor allem aber auch die folgende, die sich logisch anschließt, die Freude des Augenblicks. Das Glas ist noch heil. Der Mensch, den ich liebe, lebt. Egon Friedell, Der heitere Weltbetrachter hat einmal notiert, Montaigne habe den Typus des heiteren Weltmenschen geschaffen, der starke Neigungen mit schwachen Überzeugungen verbindet und stets gleich bereit ist, zu genießen und zu sterben. Zu großen Teilen mag übrigens Friedel, der Wiener Jude, Universalgelehrte, Dramatiker, Schauspieler, Schriftsteller, Kabarettist und Autor der berühmten Kulturgeschichte der Neuzeit, diesem Ideal selbst entsprochen haben. Als die Nazis Wien erreichten, war er gerade 50 Jahre alt. Er schrieb an Ödin von Horvath, er sei immer in jedem Sinne reisefertig. Und als zwei SA-Männer vor seiner Wohnung standen, sprang er aus dem Fenster im dritten Stock und starb, nicht ohne vorher die Passanten gewarnt zu haben. Treten Sie zur Seite. Montaigne schrieb oft von der Tugend, nach der wir unser Leben gestalten sollten. Er nannte sie eine gefällige, fröhliche Eigenschaft, die durchaus reich und mächtig sein könne. Sie kann gelehrt sein und kann in duftenden Betten schlafen. Sie liebt das Leben, sie liebt die Schönheit, den Ruhm und das Wohlergehen. Doch das Besondere, Eigene ist, dass sie sich dieser guten Dinge in geordneter Weise bedienen und sie mit Gleichmut verlieren kann. Könnte man dies eine heitere Haltung nennen? Jedenfalls war Montaignes Denken nicht nur von Stoikern und Epikureern geprägt, sondern vor allem von den Skeptikern, deren Denken der Grieche Pyrrhon begründet hatte. Prinzip dieser Schule war der Zweifel, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, nach Sokrates berühmtem Satz. Den freilich ergänzten die Skeptiker um einen Zusatz, der lautete, und nicht einmal das weiß ich wirklich. Es liegt auf der Hand, dass es schön wäre, wenn uns dieses Denken in Zeiten, in denen sich so viele Menschen voller Gewissheiten wähnen, wieder ein wenig näher läge. Skeptizismus heißt, Nichtwissen nicht nur zu akzeptieren, sondern in ihm eine Grundlage unseres Lebens zu sehen. Philosophie bedeutet demnach, sich des Urteils zu enthalten und nicht urteilend die Welt zu sehen. Jedes Wissen erzeugt nur neues Nichtwissen. Jede Lücke, die geschlossen wird, reißt neue auf. Dies hinzunehmen, begründet jene Gelassenheit, die Ataraxia, nach der wir streben. Eben weil sie um die prinzipielle Unsicherheit der Welt weiß und ihre Unvollkommenheit kennt. Der Heiterkeit, von der ich rede und die ich mir vorstelle, liegt also eine realistische Lebenshaltung zugrunde. In seinem vor mehr als 60 Jahren erschienenen und noch heute hübsch zu lesenden Büchlein vom Segen der Heiterkeit schrieb der Schweizer Schriftsteller Edgar Schumacher, dass mit einem bloßen Hinausflüchten aus der Bedrängnis des Augenblickes noch ganz und gar nichts getan ist. Dass hier ein Wert liegt, der erworben und erstritten sein will. Dass hier der ingrimmigste Ernst der allernächste Nachbar der Heiterkeit ist. Heiterkeit als Wert, der erworben und erstritten sein will. Es geht nicht um eine vorübergehende Stimmung, nicht um Fröhlichkeit. Nein, ich spreche von einer Haltung dem Leben gegenüber. Schumacher schrieb, wir wollen trennen zwischen der Heiterkeit als einem Zufallsgeschenk des guten Augenblicks und der Heiterkeit als einem inneren Erwerb, der zu einem Zustand, zu einer eigentlichen Seelenstimmung werden kann. Ein Wert, eine Seelenstimmung. Also etwas, das uns im Leben wichtig ist und es bestimmen soll, an dem wir uns orientieren können. Ein Gemütszustand, dem wir größere Bedeutung als anderen geben wollen. Aber wir leugnen oder verdrängen diese anderen dabei gerade nicht. Wir kennen den Hass, der uns bisweilen überflutet, möchten ihm aber nicht den Raum geben, den er fatalerweise beansprucht. Geben wir dem nach, brächte uns das in Abhängigkeit zu einem anderen Menschen, dem Gehassten nämlich, und gäbe diesem Herrschaft über uns. Wir kennen den Verdruss über das Wetter eine Niederlage im Sport, die Arbeit, einen Nachbarn, die aktuelle Steuerpolitik. Dieser Verdruss hat seine Berechtigung, weil das Wetter miserabel ist, die Niederlage schmerzlich, die Arbeit öde, der Nachbar ein Trottel, die Steuerpolitik ungerecht. Aber wir finden es nicht lohnend, in diesem Groll zu leben, weil er oberflächlich ist und es nicht richtig wäre, wenn er unser Leben bestimmte. Wir kennen die Melancholie, die ein schönes und tiefes Gefühl sein kann, auch die Trauer, um die man oft nicht herumkommt, den Ernst, ohne den es im Leben nicht geht. Aber wir haben gesehen, dass man den Ernst immer auch von seiner komischen Seite aus sehen kann. Harald Weinrich, der sich immer wieder sehr mit dem Thema beschäftigt hat, sagte zu diesen Emotionen: Heiterkeit ist ein sublimes Spiel. Dazu gehören Mit- und Gegenspieler, zum Beispiel Melancholie, Trauer, Ernst. Eben darin besteht das Spiel, bei dem man übrigens gewinnen oder verlieren kann. Er fügte hinzu, die wichtigste Spielregel besteht vielleicht darin, dass die Heiterkeit Melancholie, Trauer, Ernst daran hindert, sich ungeniert zur Schau zu stellen. Das ist ja wohl, was Sompé gemeint hat, als er die Frage beantwortete, warum er heiter sei. Ganz einfach, weil er sonst sehr traurig wäre. Ein Spiel also, das ist auch wichtig. Zum Charakteristikum des Spiels gehört, eine Sache gleichzeitig ernst und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wer sich in ein Spiel vertieft, für den gibt es in diesen Momenten nichts anderes. Und doch weiß er, dass es sich um ein Spiel handelt. Könnte es sein, dass es hilft, so einen Blick auf unser ganzes Dasein zu werfen, einen gleichzeitig ernsten und überhaupt nicht ernsten, das Leben auch als ein Spiel zu sehen? Natürlich ist, darüber schrieb schon Seneca, die Heiterkeit eine Variation der Gelassenheit. Vielleicht handelt es sich sogar um dasselbe. Und was Gelassensein bedeutet, das lässt sich dann doch in zentralen Lehren der stoischen Philosophie zusammenfassen, wie Epiktet sie formulierte. Die eine ist, verlange nicht, dass alles so kommt, wie du es willst. Begnüge dich mit dem, was geschieht, und dein Leben wird glücklich sein. Oder, um es mit meinem geliebten und lange verstorbenen Patenonkel zu sagen, der sich viele Jahre zusammen mit seiner Frau der Pflege von deren Mutter widmen musste, mit der lebte er unter einem Dach, obwohl er ihr, sagen wir es in gebotener Zartheit, nicht von Herzen zugetan war. Was willst du machen? Totschlagen kannst du sie ja nicht. Wenn du etwas ändern kannst, dann ändere es. So lautet die Lehre der Stoiker. Am besten du tust es sofort. Aber wenn du etwas nicht ändern kannst, dann nimm es hin. Beklage es nicht, jammere nicht darüber, nimm es hin. Das Hinnehmen gehört zum Leben. Hilft ja, wie gesagt, nichts. Die andere lautet, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellung von den Dingen. So ist etwa der Tod nichts Schreckliches, sonst hätte er auch Sokrates derart erscheinen müssen. Erst die Vorstellung, er sei etwas Schreckliches, das ist das Furchterregende. Geraten wir daher in Schwierigkeiten, in Unruhe und Sorge, so werden wir die Ursachen nie bei anderen suchen, sondern bei uns, in unseren Vorstellungen. Es folgen die schönen Sätze. Der Ungebildete klagt andere seiner Leiden wegen an, der Anfänger in der Philosophie sich selber, der Wissende aber tut weder das eine noch das andere. Wer sich auf das wirft, was er beeinflussen kann, wird ein tätiges Leben führen, aber den Frust, dass vieles in unserem Leben nicht so ist, wie wir es gerne hätten, wird er vermeiden. Er wird sich seines eigenen Lebens bemächtigen, weil er selbst bestimmt, wie viel Gewicht er den Dingen beilegt. Er wird aktiv sein, aber auch gelassen, weil er weiß, mehr geht nun mal nicht, weil er seine Grenzen kennt, weil er sich nicht überfordert, weil er sich keine Illusionen macht und vom Leben nichts erwartet, das es ihm nicht geben kann oder wird, weil er nachsichtig ist, anderen gegenüber und auch sich selbst, weil er das Verstehen wichtig findet und das Verachten nicht, weil er sich eher im Lächeln übt als im Lachen. So gesehen bedeutet ein heiterer Mensch zu sein, sich frei zu machen von Erwartungen, vom Übermaß, von Selbstüberforderungen. Es bedeutet nicht, das Schwere zu ignorieren, sondern es in etwas Leichtes zu verwandeln, ist jedenfalls zu versuchen. Es bedeutet eine tägliche Arbeit an sich selbst, eine immerwährende Aufmerksamkeit für die Art, wie man der Welt gegenübertritt, den Versuch einer geduldigen Selbsterziehung. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages zu einem Therapeuten ging, den ich seit Jahrzehnten kenne. Ich fragte ihn, und nun? Ich muss hier einen Artikel über die Heiterkeit schreiben und dann gehe ich bitte schön die Treppe hinauf ins Büro und mir fällt vor lauter Stress das Thema nicht mehr ein. Ist dies das Ergebnis meiner Mühen, der vielen Stunden hier? Warum bin ich kein heiterer Mensch geworden? Warum sind meine Tage nicht unbeschwert? Warum kann ich nicht einfach an jedem einzelnen von Ihnen heiteren Sinnes in mein Arbeitszimmer gehen und schreiben? Und er sagte, Sie sind nun mal so. Das fand ich seltsamerweise eine tröstliche Erkenntnis, dass man am Ende nicht einfach frei ist von allen Ängsten, Befürchtungen und Widrigkeiten, dass man die Lebensgeschichte nicht abstreifen kann, wie Schlangen alte Häute ablegen oder ein Hirsch sein Vorjahresgeweih. Man kann sich selbst ändern, aber nicht ganz. Manches muss man akzeptieren. Man wird kein anderer Mensch, auch kein heiterer. Es hat deshalb wenig Sinn, sein Leben im Neid auf Menschen zu verbringen, denen der große, allmächtige, wer auch immer, ein heiteres Naturell in die Wiege gelegt hat. Mit meinem Wunsch, ein heiterer Mensch zu sein, ist es vielleicht wie mit der unsere ganze Gesellschaft durchziehenden Glückssucht, gespeist von immer neuen Werbefilmen, von immer anderen Ratgebern, von noch wieder besseren Tipps. Und weil man sieht, dass man dieses Glück nie erwischen wird, ist man, wie gesagt, immer nur noch unglücklicher, versucht es auf neuen Wegen, mit neuen Methoden, Geräten, Kursen und so weiter, immer vergeblich, aber stets das System, in dem an dieser Glückssuche verdient wird, neu fütternd und finanzierend. Mit der Heiterkeit wäre es ebenso. Der unerfüllbare Wunsch, ein durch und durch heiteres Wesen zu sein, wie es manchen in dieser Hinsicht beneidenswerten Menschen gegeben ist, muss einen unheiter stimmen, weil man sieht, es geht nicht, so komplett und ganz und gar. Ein bisschen aber schon. Was mir gefällt, gesehen zu haben, dass so viele Menschen über Hunderte und Tausende von Jahren das Gleiche gesucht haben wie ich und wir jetzt, dass wir auf eine große Gemeinschaft blicken, die sich mit dem Besten im Menschen beschäftigt hat und mit immer wiederkehrenden Fragen. Lange Zeit habe ich gedacht, dass die in meinem Leben seit eh und je vorhandene Angst ein Motor sei, dass sie mich vorantreibe, mich aus der Bequemlichkeit geholt habe und sei es als eine Art Peitsche. Das war falsch. Was mich weiterbrachte, war die Sehnsucht nach Heiterkeit. Ich schreibe auch, weil ich Angst davor habe, kein Geld zu haben, meine Familie nicht ernähren zu können, keine Anerkennung zu finden, keinen Platz in der Gesellschaft zu haben. Aber es ist nicht das Entscheidende. Ich schreibe, weil ich es kann. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich schreibe so, wie ich es kann, aus dem Gefühl heraus, dass es mir durch meine beschränkten Mittel manchmal gelingt, Heiterkeit in mein Leben zu bringen, das sonst vielleicht unheiter wäre. Weil ich nämlich, wenn ich an irgendeinem Tisch sitze und arbeite, wenn ich also mit meinen Dingen beschäftigt bin, jede Angst verliere, mich meinen Fähigkeiten und meinem Interesse an der Welt überlasse. Schreiben heißt für mich, das Erstarrte in Bewegung zu bringen, das Schwere in die Luft zu heben und es einfach dort schweben zu lassen, das Lustige im unerklärlich Tristen zu finden und am Ende eines schummrigen Tunnels plötzlich ins Licht zu treten. Das heißt für mich, Distanz zum eigenen Leben zu finden, die man auch mit allen anderen möglichen Mitteln suchen kann, der Meditation, dem Spaziergang, dem Lesen, der Musik, der Kunst, der Philosophie, der Natur, dem Sport. Schreiben bedeutet für mich, ich spiele mein Blatt. Ich habe kein anderes, also muss ich es nutzen. So in etwa. Klappt ja nicht immer. Aber es gibt eben diese Sehnsucht, dass es klappen soll. Und das Wissen, dass es doch so oft schon geklappt hat. Und das Gefühl, wenn es geklappt hat. Wie hieß diese Sendung mit Robert Lemke nochmal? Was bin ich? Die Antwort ist, ich bin nun mal so. Wir alle sind nun mal so. Wir kommen zu meiner großen Anfangsfrage zurück. Wie kann man es schaffen, nicht nur im Geschriebenen heiter zu sein, sondern auch im wirklichen Leben? Was hätte Molière geholfen, auch im Alltag Molière zu sein, nicht nur in seinen Stücken? Wie kann ich im Leben die Distanz zu genau diesem Leben finden, die mir hilft, ein heiterer Mensch zu sein? Wie kann es uns allen überhaupt gelingen, das eigene Dasein nicht nur mit Fremdheiterkeit aus Büchern, Filmen, Musik aufzuladen, sondern Leichtigkeit aus uns selbst zu schöpfen? Und die Antworten sind, wir müssen nicht immer lachen, genau das ist es nicht. Aber wir könnten lächeln, könnten uns in alltäglicher Freundlichkeit üben, könnten anderen zuhören, weil wir selbst hoffen, dass uns zugehört wird. Wir könnten all das, von dem wir möchten, dass es in der eigenen Welt ist, erstmal in die Welt der anderen tragen. Trost spenden, die Untröstlichkeit akzeptieren. Die Möglichkeiten sehen, die freien Räume. Wir könnten absichtslos über Wiesen gehen, Regenwürmer anschauen und Bäche, die mit Tennisbällen spielen. Unser Leben durchheitern. Der Mühsal von der Schippe springen, nicht nur dem Tod. Das Leben als das sehen, was es eben auch ist, ein Spiel. Durch die Stockwerke des Lebens gehen, wie Michael Ende es empfohlen hat, und die Wirklichkeit aus anderen Perspektiven betrachten. Schwierige Zeiten? Ja, natürlich. War immer so, wird nicht anders werden. Sie werden nicht einfacher, die Zeiten, wenn wir unsere Möglichkeiten vergessen. Wie hat Saint-Pé gesagt? Er habe eine grenzenlose Bewunderung für den Menschen, der es immer wieder schafft, großartige Dinge zu tun. Immer wieder entdeckt er etwas. Vielleicht ist das etwas Großartiges. Vielleicht kann man das entdecken. Das Lächeln, das Freundlichsein, das Bewundern, das Hinnehmen der Dinge, den Abstand, die Distanz, die Verwandlung, die komische Art ernst zu sein, die atmende Leere zu nutzen, die Lücken in den Zäunen um uns herum zu sehen, sich selbst zu vergessen, die Beweglichkeit zu pflegen, die Leichtigkeit, Milde, Güte, Gleichmut. Und hier ist noch eine Antwort auf diese Frage, wie man es anstellt, ein heiterer Mensch zu sein. Sie lautet, vergiss genau diese Frage. Oder wenn du das nicht kannst oder willst, dann glaube nicht, dass irgendjemand anders dir darauf eine Antwort geben wird als du selbst. Erwarte kein Rezept, keine Pillen, keine Heiterkeitstherapie. Hoffe nicht auf andere, sondern schau dir selbst das Leben an und beobachte, was es mit dir gemacht hat und weitermacht und was du mit ihm machen willst. Was tut dir gut? Was hat dich heiter gestimmt? Und folge dem. Immer. Das Buch ist fertig. Ich gehe abends die 4 Treppen aus meinem Büro hinunter. Keine Ahnung, was mit dem Buch ist, ob es schlecht ist oder gut oder mittel, ich weiß es nicht. Aber wissen Sie was? Ich habe für mich beschlossen, es zu mögen, das Buch. Es wird mich immer erinnern an eine Zeit, in der ich den Kopf oben behalten musste, in der ich nachgedacht habe über das Leben und über dieses eine Wort und darüber, was dieses Wort mit meinem Leben zu tun hat. Und nun gehe ich spazieren. Ich gehe Angstwurm besuchen, Mon General, und die anderen Toten auf dem Friedhof und die Eichhörnchen dort, die Regenwürmer, die Falter und die bunten Blumen auch.
Axel Hacke mit der achten und letzten Folge aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Auch diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Niedersachsen soll es die kommenden Tage weiter regnen. Das könnte die Hochwasserlage in einigen Gebieten verschärfen. Viele Deiche sind durchgeweicht. Im ganzen Land sind etwa 100.000 Helfer weiter im Einsatz, um Dämme und Deiche zu sichern. Dabei komme es in Einzelfällen zu Beleidigungen und verbalen Angriffen aus der Bevölkerung, sagte Niedersachsens Innenministerin Behrens im Deutschlandfunk.
Die große Mehrheit der Anwohner schätzt es sehr, wenn man ihnen hilft. Und es gibt zwei Sachen, die die Helferinnen und Helfer sehr umtreibt. Das ist natürlich dieser Diebstahl von Sandsäcken und auch Beleidigung von Einsatzkräften. Und das ist, was passiert an Silvester. Halten sich alle vernünftig? Oder haben wir nochmal viele Notrufe an Silvester, weil sich die Menschen mit dem Feuerwerk nicht vernünftig verhalten? Aber Gesamtbilanz muss man wirklich sagen. Es gibt eine große Solidarität, eine große Vernunft und Einzelfälle sind immer ärgerlich.
Niedersachsens